Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich.
Monsters
of Content Marketing.
Dieses Monster ernährt sich gesund und mit Liebe. Thomas Rademacher ist Social Media Chef der jungen Foodmarke Koro. Und die hat es mit Müsli, Riegeln, Trockenfrüchten und anderen Snacks binnen 12 Jahren zur Love Brand geschafft. Und zu einer absoluten Instagram-Marke. Wie das gelungen ist? Wie Koro mit unfassbaren 500 Content-Creatern zusammenarbeitet und welche Wege das Berliner Unternehmen beim Marketing noch geht, erzählt uns Thomas in der neuen Folge der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Thomas Rademacher.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Monsterfreundinnen und Freunde, wir sind zurück. Nach einer kleinen Schaffenspause kommen wir jetzt mit einem exzellenten Comeback-Gast auf die große Bühne zurück. Den lieben Thomas, ihr habt es gehört eben, von Koro haben wir da. Toll, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und hier aus Berlin auch kommt, vorbeigeschaut hast bei uns in der Agentur, bei uns hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Thomas, wenn ich die KI frage, was sagt man über die Marke Koro? Sagt mir die KI, Instagram-Marke für digital affine Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Hat sie recht?
Ja, es ist schon ein bisschen mehr noch, aber das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Wir kommen sehr stark aus dem Instagram-Marketing. Gerade das Influencer-Marketing hat Koro, ich will nicht sagen mit erfunden, aber wir waren eine der ersten Brands, die wirklich früh da reingegangen sind. Schon 2016, 17 haben wir Produkte zu YouTubern geschickt und die haben das dann ausgetestet in einem kleinen Rahmen und so wurde es dann immer, immer mehr über die letzten Jahre. Gerade in der Pandemie ist natürlich Koro da nochmal ein bisschen stärker gewachsen. Aber Instagram, da erkennt man, glaube ich, unsere Produkte, unsere Nussmousse, die Snacks, die Nüsse, all das, was wir dort vertreiben im Online-Shop oder mittlerweile eben auch im Handel. Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Aber wie gesagt, wir haben noch viel mehr. Wir haben natürlich auch offline, wir haben Stores, wir haben Cafés und eine Community, die natürlich auch offline stattfindet und nicht nur auf Instagram.
Kommen wir noch zu en Detail. Finde ich mal lustig, dass Gemini's hier, kann ich offenlegen, die KI unserer Wahl. Instagram User als digital affin bezeichnen noch immer, finde ich eigentlich ganz lustig. Zwischen 20 und 40 stimmen auch?
Wir haben eine relativ breite Zielgruppe. Ich würde sagen, die geht sogar noch ein bisschen weiter bis 20 bis 55 eher. Also wir haben sowohl junge Studis, die sich ihre WGs auffüllen, den Vorratsschrank mit Nüssen oder anderen Cerealien zum Beispiel. Wir haben aber auch die etwas ältere Zielgruppe, die wir auf Facebook noch erreichen oder über andere Kanäle, die genauso gerne die gleichen Produkte kaufen, wegen des Preisvorteils zum Beispiel. Wenn man so einen 2-Kilo-Sack Walnüsse kauft, dann schaut man natürlich auch, was bezahle ich da pro 100 Gramm? Und das ist natürlich auch was, was eine ältere Zielgruppe auch anspricht. Aber das stimmt schon, wir sind schon sehr Social Media affin, wo man natürlich auch sagen muss, mittlerweile sind auch ältere Menschen auch auf Social Media unterwegs, auf Instagram und auf TikTok, auch wenn man es immer noch nicht glaubt. Und die reichen natürlich auch dort da.
Wir gehen schon voll in Medias Res. Ich würde mal, wir haben oft bekannte Markensteller, Hersteller, tradierte Markenhersteller und große Unternehmen hier. Ich unterstelle einfach mal, verzeih mir das, dass die Leute da draußen Koro nicht 100% kennen. Zeigt auch hier eine kleine Umfrage in der Agentur. Frauen kennen es mehr als Männer, muss man auch sagen. Kommen wir gleich nochmal detaillierter zur Zielgruppe. Was macht ihr? Du hast schon angerissen. Und was ist euer Daseinszweck und weshalb seid ihr damals am Markt gegangen und habt den Markt doch ziemlich ein bisschen aufgemischt, kann man auch sagen.
Ja, das kann man schon sagen, genau. Uns gibt es seit 12 Jahren jetzt mittlerweile schon, also wir sind nicht mehr so ganz, ganz jung. Damals ist es noch gestartet als wirkliche Drogerie, also die Legacy sieht man immer noch in der UL-Co-Drogerie. Wir sind keine Drogerie. Damals, das war die Idee der Gründer Costa und Robert, von Costa Robert kommt auch Koro, daher der Name, war die Idee eigentlich Detergents, also Reinigungsmittel, Bruchware, Spülmaschinentabs zu verkaufen. Dann haben die irgendwann ausprobiert, Cranberries zu listen, Trockenfrüchte. Das hat viel besser funktioniert als diese Detergents, die wurden dann ausgelistet.
Aber es ist ja doch ein bisschen anderes Business, auch wenn ich bei DM und Co. auch beides kaufen kann. Wie kam dieser, weißt du es noch? Du warst damals noch nicht da, aber wie kam dieser Shift denn?
Das ist eine interessante Geschichte. Costas Frau war damals schon Veganer. Und anno 2014 war es noch sehr, sehr schwer, online vegane Lebensmittel zu bekommen, die qualitativ hochwertig waren. Und dann haben die wirklich einfach mal probiert, Cranberries zu listen zwischen Reinigungstabs, Waschmittel und sowas. Und das hat einfach gut funktioniert. Dann kamen Nüsse dazu, irgendwann die Nussmousse und diese Drogerieartikel sind dann nach und nach ausgelistet worden. Und wir sind natürlich, wie gesagt, keine Drogerie mehr, das ist einfach nur noch in der Legacy und drin in der URL. Aber so kam dieser Shift dann zu Lebensmitteln.
Riegel macht ihr zum Beispiel, Müsli, Trockenfrüchte so, oder wie was sind eure Topseller? Cranberries hast du schon gesagt, Erdbeer glaube ich auch.
Mhm. Genau, wir versuchen zwei Occasions abzudecken. Das ist einmal das Frühstück, da kannst du die Nussmusse verwenden, du kannst Trockenfrüchte verwenden, wie diese Erdbeerchips, die du meintest, die gefriergetrockneten, oder andere Produkte, Kakaonips, sowas in der Art. Das, und auf der anderen Seite haben wir das Snacking-Sortiment, sowas wie die Nut Butter Cups, die Proteinriegel und noch die schokolierten Früchte beispielsweise. Das sind so diese Main Occasions. Und daneben haben wir noch so einen sogenannten Longtail. Das sind so Produkte wie Tofu, die du bei uns immer noch findest, oder etwas exotischere Lebensmittel, sowas wie Ashwagandha-Pulver oder Gerstengras. So Supplements haben wir auch ein paar. Aber das sind so Dinge, die den Warenkorb füllen im Onlineshop. Und die beiden Kern-Occasions, Frühstück, Snacking, haben wir dann eben auch größer abgedeckt.
Also ich kann mir durch frühstücken, dann nehme ich die Snacks mit für unterwegs.
Genau.
Und kochen kann ich ja mit euren Sachen ja auch.
Genau, ja.
Also inzwischen habt ihr alles...
Genau.
Also alles abgedeckt quasi.
Genau, wir hatten früher mal noch ein größeres Produkt von Folio, da waren wir so über 1000 SKUs, also 1000 Produkten ungefähr, jetzt sind wir so roundabout bei 700, haben uns schon versucht mit der Marke zu fokussieren, dass wir zum Beispiel nicht mehr so stark im Fleischersatz drin sind, wie wir es früher mal waren.
Okay.
Das war mal noch ein größeres Thema, weil wir natürlich schon versuchen, Lebensmittel anzubieten, die eine etwas bessere Alternative sind. Hochverarbeitete Lebensmittel wie Fleischersatzprodukte passen da nicht so ganz so gut zu dem Konzept, was wir eigentlich verfolgen möchten. Und deswegen haben wir uns da versucht, in den letzten Jahren ein bisschen mehr auf diese beiden Occasions zu fokussieren.
Protein hast du aufgegriffen, um das Sortiment nochmal abzuhaken. An diesen Trend nutzt ihr den auch stärker für euch?
Auf jeden Fall. Ja, haben wir die letzten Jahre sehr stark genutzt. Wir haben viele Proteinprodukte, Riegel, wir haben auch selber Proteinpulver. Das schon. Wir sind nicht die Brand, wenn du einen Proteinriegel kaufst und du schaust auf das Aminosäureprofil, dass das High Performance ist. Also da findest du andere Marken auf dem Markt, die das besser können als wir oder die auch dann andere Klientel natürlich ansprechen. Wir schauen, dass wir die bessere Alternative sind zu dem, was du schon auf dem Markt findest. Also wenn du einen Schokoriegel hast, dann haben wir eine etwas bessere, vielleicht etwas ein cleaneres Label als das, was du dort im Regal findest. Und das ist so ein bisschen die Unternehmensphilosophie.
Also als durchschnittlicher Gym-User, der nicht wahnsinnige Ambitionen hat, kann ich euch aber auch mitnehmen.
Kannst du auf jeden Fall, würde ich dir sogar empfehlen, das mal auszuprobieren.
Wunderbar.
Solltest du auf jeden Fall machen. Nee, genau. Also wir haben auch Proteinriegel, wir haben Proteine. Jetzt gerade geht eher der Trend Richtung Ballaststoffe. Also Protein ist schon eigentlich nicht vorbei, aber man sieht so langsam den Shift Richtung Gut Health, also Darmgesundheit, und Ballaststoffe ist jetzt das nächste große Ding, was wir dieses Jahr und wahrscheinlich nächstes Jahr noch verfolgen. Da geht's dann auch um sowas wie Wellbeing, diese ganzen Themen, diese Trendthemen, die kommen jetzt gerade auf Social Media immer stärker an. Chiasamen sind gerade super gefragtes Produkt, also nicht mehr diese High-Protein-Sachen, sondern eben alles, was Richtung Ballaststoffgehalt geht. Und da werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher drauf fokussieren.
Mit dem ganzen Element seid ihr rasant gewachsen in den vergangenen Jahren. Wie rasant? Kannst du mal ein paar Hausnummern nennen, dass die Leute auch nachvollziehen können, mit was für einem erfolgreichen Vertreter eines erfolgreichen Unternehmens.
Ja, jetzt werde ich gleich los hier. In dem Jahr, als ich gejoint bin, das war 2020, da haben wir noch einen 20 Millionen Umsatz gemacht in dem Jahr, und im vergangenen Jahr, da habe ich die Zahlen nicht ganz genau, also die haben wir noch nicht ganz fest, das waren etwas über 150 Millionen Umsatz. Also schon eine ordentliche Steigerung in den wenigen Jahren, in denen ich dabei bin. Damals war das Unternehmen auch noch ein bisschen klein, das waren so 50 Vollzeitmitarbeitende, würde ich sagen. Jetzt sind wir bei einer Größe von über 400 angekommen. Also ein rasantes Wachstum, was eben auch dadurch bedingt ist, dass wir nicht mehr die D2C-Online-Brands sind, die wir früher waren. Früher war es ein reines Online-Geschäft, gerade mit Fokus auf diesen Doypacks, diesen großen Tüten mit Nüssen oder mit Trockenfrüchten. Mittlerweile sind wir auch so seit 2021 sehr stark im Retail vertreten. Das heißt, du findest auch Koro-Produkte im DM, im Rossmann, im Edeka und kannst da auch deine Proteinriegel kaufen.
Ist der Bedarf nach hochwertigen Lebensmitteln, die auch was kosten? Ist der ein bisschen teurer als die üblichen Markenhersteller? In diesen Zeiten, wo wir doch hohe Preissteigerungen immer wieder Preisschocks haben, jetzt auch gerade der Iran-Konflikt oder Krieg im Iran, vor was Ukraine-Russland Auslöser, ist das nachteilig für euch? Oder habt ihr so eine Fanbase geschaffen, kommen wir gleich noch zur Love-Brand und deren Anhängerschaft, dass denen das egal ist? Du hast aber auch Studierende zum Beispiel erwähnt, die ja durchaus ein bisschen mehr auf Preise gucken.
Auf jeden Fall. Nee, natürlich hat die ganzen geopolitischen Themen der letzten Zeit haben natürlich auch einen Einfluss auch auf uns. Also muss man sich mal vorstellen, Iran ist der zweitgrößte Pistazienhersteller der Welt. Das sind so ungefähr 20% des Weltmarkts, die produzieren. Natürlich hat das auch auf eine Brand wie uns, die viele Pistazienprodukte anbietet, auch einen Impact. Oder jetzt gerade der Ölpreis. Wir verkaufen viele Produkte in diesen Doypacks, in diesen Plastiktüten, die natürlich natürlich aus dem Rohstoff Öl hergestellt werden. Von Logistik müssen wir gar nicht sprechen. Also die Produkte müssen ja auch irgendwie zu den KundInnen dann ankommen. Natürlich hat das irgendwie auch einen Impact auf uns als Business und auf die Preisgestaltung irgendwie. Bisher konnten wir das noch irgendwie abfangen oder zumindest nicht in einem großen Rahmen, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt gerade diese Krise, das heißt, wir müssen jetzt gerade aktuell Preise nehmen. Wir kommunizieren das relativ offen. Wenn du bei uns auf die PDP gehst, also Product Detail Page, findest du so einen Preisgrafen, da kannst du danach verfolgen, okay, 2022 wurden deine Cerealien um x Prozent günstiger oder vielleicht auch teurer aus diesem und diesem Grund. Also wir sind da schon zumindest im Online-Shop, wo wir es dann auch gut können, sehr transparent, was Preisgestaltung angeht, dass da aber aufgrund der Konflikte und jetzt gerade, wie gesagt, Ölpreis zum Beispiel, dass da nicht auch irgendwann Preisanpassungen kommen, klar.
Fokus schon sehr stark auf Frauen bei Food generell, hast du auch nochmal erwähnt, Thema für Anbieter. Sind eure Inhalte, die ihr auch spielt auf Instagram und woanders, dann auch eher weiblich geprägt, also die Creator auch eher weiblich? Wie schlägt sie das nieder und wie sehr sind Frauen da im Fokus bei euch als Zielgruppe?
Ja, ich glaube, das liegt an der ganzen Kategorie Food, dass das eher ein Thema ist, was Frauen abholt als eine männliche Zielgruppe. Das ist tatsächlich so. Wir versuchen natürlich nicht dediziert nur Frauen zu targeten, sondern wir versuchen natürlich auch Inhalte zu kreieren, die alle ansprechen, alle Altersgruppen, alle Geschlechter. Aber es ist natürlich so, Instagram generell hat eher eine weibliche Nutzerinnenschaft, also sind eher weibliche Nutzer. Und auch unsere Food-Content-Pieces, die wir dort posten, werden auch verstärkt und primär von Frauen wahrgenommen. Und unser Instagram-Kanal, wenn ich da drauf schaue auf die Demographics, dann sind es zum überwiegenden Teil schon Frauen, die auch unsere Inhalte schauen. Was aber, wie gesagt, an der Kategorie Food liegt, was einfach ein Thema ist, mit dem sich Frauen mehr beschäftigen oder was Frauen mehr anspricht als Männer. Gar nicht so sehr, dass wir das wollen. Wir versuchen auch eher Männer zu targeten mit manchen Marketingaktionen oder mit manchen Kampagnen und versuchen natürlich auch irgendwie die Audience so divers zu gestalten.
Gibt es da gewisse Produkte dann für Männer? Dann das angesprochene Protein dann eher oder wie nimmt ihr dann Männer ins Visier?
Mit Marketingkampagnen, dass wir zum Beispiel sagen, weiß nicht, vor 2024 zum Beispiel haben wir eine Kampagne mit dem DFB zusammen gemacht, dass wir dort reingegangen sind, hatten so einen Snacking-Mix mit mehreren Nationalspielern dann drauf auf dem Produkt. Das ist zum Beispiel stattgefunden. Wir versuchen Kooperationen mit Marken zu machen, die eher eine männliche Audience haben. Die freuen sich natürlich auch gegenseitig dann, wenn wir eine weibliche Audience mitbringen. Und so versuchen wir dann so ein bisschen das auszuweiten. Aber wie gesagt, das ist nie dediziert nur auf eine weibliche Zielgruppe ausgerichtet, unser Marketing, sondern das soll schon auch alle Menschen erreichen. Ja. Lebensmittel sind ja auch für alle Menschen gedacht und unsere Proteinriegel schmecken ja allen.
Ihr werdet gerne als Love Brand bezeichnet. Ist ja ein durchaus beliebter Begriff. Was ist für dich eine Love Brand? Wofür steht das? Es gibt ja keine offizielle Definition. Ja. Gibt es sicherlich in vielen Marketingbüchern, aber.
Das ist eine schwere Frage. Was ist eine Love Brand? Ich glaube, was Koro ganz gut geschafft hat, ist zum einen eine gute Community zu schaffen, also dass du Leute hast, die sich gerne mit deinem Produkt zeigen, die sich damit identifizieren können, die das mitnehmen und denken, okay, ich habe jetzt irgendwie ein cooles Produkt, was ich gerne esse.
Dafür ist Social Media der Schlüssel.
Absolut, ja, genau. Wir haben, hast schon den Influencer angesprochen, wir haben natürlich verschiedene Kategorien. Wir haben Mom-Fluencer, die eher in Richtung Eltern gehen. Also wir haben zum Beispiel die gefriergetrockneten Erdbeeren, das ein Use Case, das dass Eltern ihren Kindern gerne die in die Schultüte mitpacken. Also die möchten dann nicht, dass da irgendwie ein Schokoriegel drin liegt mit so und so viel Gramm Zucker, sondern die packen dann Erdbeerchips rein zum Beispiel, die dann eben ein bisschen ja für die Kinder dann vermeintlich dann ein bisschen angenehmer sind. Oder eben, ich will nicht sagen gesünder, weil es ist natürlich immer eine Frage von, wie viel isst du, was ist da drin. Aber genau, das ist ein Use Case. Und dann haben wir natürlich noch andere Zielgruppen. Du hast Studis angesprochen, die natürlich auch gerne irgendwie ihre Regale in der WG auffüllen. Da gucken wir dann, können wir über den Preis ein bisschen kommunizieren. Haben wir dann irgendwie Cashew-Bruch, der preislich attraktiv ist, dann eben für die Leute, die dort auf den Preis schauen. Genau, und so versuchen wir dann alle abzudecken.
Und das Geheimnis ist Instagram, Social Media plus gutes Produkt. Kann man das so? Geht das der Love Brand? Nein.
Nein, das ist schon ein bisschen komplizierter. Du brauchst zum einen eine Audience und das sehen wir auf Instagram, wenn zum Beispiel Leute kommentieren, die haben eine Frage über ein bestimmtes Produkt, was wir posten. dann haben wir ganz häufig den Fall, dass sie sich selber moderieren. Also die Leute sind super nett in den Kommentaren zueinander, was auf Instagram nicht häufig der Fall ist, wenn man so die Kommentarspalten von Brands anschaut oder generell auf Social Media unterwegs ist. Die Leute helfen sich gegenseitig, wenn wir im Community Management mit denen sind.
Ist ja auch Verdienst eures Community Managements Aufbau, ja, dass sie so eine Kultur entwickelt hat oder wie wird
das? Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, was viele Unternehmen unterschätzen, aber der persönliche Kontakt, gerade für die junge Zielgruppe, die hat die Erwartungshaltung, wenn du mir schreibst, als 20-jähriger User und möchtest gerne wissen, welche Inhaltsstoffe in dem Riegel drin sind oder wann dein Paket ankommt, dann haben gerade Gen Z Konsumenten die Erwartungshaltung, die Brand muss da schnell antworten.
Wie schnell antwortet ihr?
Wenn du uns unter der Woche schreibst, kriegst du innerhalb von 24 Stunden auch eine Antwort. Wenn du uns Sonntagmittag schreibst, dann musst du vielleicht schon mal bis Montag warten. Aber es sollte schon alles innerhalb von 24 Stunden passieren, weil es die Erwartungshaltung ist und das versuchen wir natürlich auch zu erfüllen.
Schneller muss es selten sein, weil ist eine Erdbeere im Hals stecken geblieben, was kann ich dagegen tun? Weiß ich nicht. Ansonsten kann ich mir keine Krisencases vorstellen, die so schnell beantwortet werden müssen.
Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung shiftet schon. Also ja, von wie schnell ist mein Paket da, wie schnell antwortet die Brand auf meine Frage. Manchmal kommen auch Fragen zum Use Case. Wenn du die Ashwagandha-Pulver bestellst, weil du das auf in einem Instagram-Post siehst, bekommst du es dann, aber weißt dann vielleicht gar nicht, was du damit machen sollst. Dann kommt die Frage, habt ihr da irgendwie ein Rezept dafür oder was mache ich jetzt eigentlich mit diesem und jenem Produkt? Das versuchen wir natürlich auch auf Instagram zu erklären. Das ist eine von unseren Aufgaben, dass du zum einen Produkte kennenlernst, die du ja vorher einfach nicht kanntest. Wir haben über 700 Produkte im Shop, da kann man gar nicht alles kennen. Das ist ja klar, aber zum allen Dingen, was mache ich mit dem Produkt? Wie kann ich das gut zubereiten? Was ist da der Use Case? Und das versuchen wir zum Beispiel über Rezept-Content dann darzustellen, dass du weißt, okay, du hast dir jetzt Cognac-Nudeln bestellt. Ja. Was mache ich jetzt damit? Wie kann ich die zubereiten?
Wie viel Prozent vom Umsatz macht ihr weiter online? Kannst du das sagen?
Also der Split ist ganz, also die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen, aber Handel ist natürlich gerade Retail, dadurch, dass wir noch nicht so lange dabei sind, wie es den Onlinehandel gibt, natürlich proportional immer größer geworden. Also es ist so, dass wir immer versuchen, Handel und online mitzudenken, dass wir schauen, online sind diese 2 Kilogramm Boxen, die nimmst du nicht im Retail mit, so, das macht keiner, dass wir schauen, dass wir die da anbieten, da bewerben und im Handel haben wir dann eher die Snacks, die Proteinriegel beispielsweise oder auch mal Nussmusglas, weil da einfach die Warenkörbe natürlich viel kleiner sind.
Aber dennoch so ist viel Community Management, kann ich mir vorstellen, sich auch auf die Versäumnis von DHL, Hermes und Co. bezieht, oder? Du hast schon gesagt, wann ist mein Paket da?
Nee, also nicht die auf Versäumnisse würde ich gar nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Ungeduld ist bei den Kundinnen, aber ich glaube, die Erwartungshaltung shiftet schon, dass wenn ich bestelle, dass mein Paket dann kommt, dass ich die Informationen von der Brand bekomme. Und ja, wie gesagt, gerade Gen Z, gerade junge Menschen haben auch über Social Media eine, ich will nicht sagen eine Hemmschwelle, aber der Kontakt ist da viel direkter als noch bei einer älteren Zielgruppe. Die würden uns wahrscheinlich nicht auf Instagram anschreiben. Gen Z macht das und erwartet dann eben auch eine Antwort.
Wie viele Leute arbeiten im Community Management bei euch?
Wir haben aktuell 3 Personen, die das machen. Also nicht Vollzeit, aber wir versuchen schon, viel Kapazitäten reinzustecken, was natürlich auch ein Vertrauen aufbaut. Wenn du 2-3 Mal im Jahr bei uns bestellst und du hast vielleicht jedes Mal bei deiner Bestellung eine Frage, schreibst uns, bekommst schnell eine Antwort und deine Probleme werden gelöst, hilft das natürlich total, Vertrauen in die Marke aufzubauen. Und selbst wenn dann mal was nicht stimmt bei deiner Bestellung, hast du dann vielleicht denkst, okay, die helfen mir aber trotzdem weiter, ich bestelle trotzdem auch das 4. Mal im Jahr. Das baut natürlich schon Vertrauen auf und hilft uns.
Wie viele Leute arbeiten insgesamt im Social-Team bei dir?
Wir haben insgesamt mit mir zusammen 7 Personen. Die decken genau Community-Management ab. Wir produzieren Ads, also Meta-Ads zum Beispiel für unser Performance-Marketing-Team. Wir machen Instagram, TikTok, diese Dinge oder auch mal ein bisschen Rezept-Content für Kooperationen, wenn wir gerade im Café eine neue Aktion haben, wo wir die Rezepte ändern wollen beispielsweise. Oder wir machen ein Shooting mit einer Influencerin, dann brauchen wir coole Rezepte, die gut aussehen. Das ist bei Instagram super, super wichtig. Foodporn kommt immer gut an. Wenn wir so Nussmus haben, das drippt so vom Löffel runter, das sieht irgendwie super ansprechend aus, gerade Pistazienmus, was dann noch so ein bisschen giftgrün ist, das funktioniert super gut und da geht's dann auch in Rezeptentwicklung.
TikTok hast du angesprochen, holt TikTok auf bei euch in einer Bedeutung, in einer Wahrnehmung, weil wir hier von wegen Instagram-Marke, ne? Ja. Kann man auch beide auch sagen, Instagram und TikTok-Marke oder ist es nicht so weit?
Wir sind auch bei TikTok vertreten, dadurch, dass wir historisch sehr stark auf Instagram gegangen sind, ist der Kanal für uns als Brand noch wichtiger, würde ich schon sagen. Wir sind dort intensiver investiert. Aber TikTok kommt natürlich. Gerade haben wir TikTok Shop gestartet, versuchen das auszuprobieren und schauen, wie da die Results sind. Nach wie vor ist aber der Fokus eher auf Instagram, weil unsere Audience da uns kennt, weil wir dort sehr stark sind. Aber TikTok kommt natürlich und da müssen wir dabei sein, weil auch da junge Zielgruppe erreichst du da super gut. Der Content ist natürlich gänzlich anders. Also man kann nicht irgendwie Instagram produzieren und auf TikTok posten. Ja. So, deswegen sind wir auch da investiert.
Ihr arbeitet, habe ich zumindest gelesen, die Zahl, mit 500 Creatoren zusammen. Gab es noch, stimmt du?
Roundabout? Ja, Roundabout im Dachmarkt, ja.
Das ist ja ein Riesennetzwerk. Das ist ja, wie wählten ihr die aus oder wer betreut die? Kannst du mal Einblick geben? Und wie intensiv, nicht alle 500 machen ja permanent Content für euch, würde ich sagen. Also wie, erzähl mal ein bisschen über eure große Creator-Community.
Genau, wie wählen wir die aus? Da gibt's natürlich schon Kriterien von, wie groß bist du, also wie viele Follower hast du, wie ist dein Engagement, wie ist deine Community drauf? Wir versuchen einen guten Mix zu haben zwischen sehr kleinen Mikro- oder Nano-Influencern und sehr großen.
Was ist bei euch Mikro und Nano? Wie viele Follower haben die dann so?
Also so ab 20.000 Followern geht's im Roundabout los bis oben offen, würde ich sagen. Eine der größten Kooperationen zum Beispiel Fit Green Mind, mit der wir auch sehr lange schon zusammenarbeiten. Die hat, glaube ich, 3,9 Millionen Follower. Also die ist eine der größten Europas auf jeden Fall. Da geht's von bis. Wie werden die betreut? Wir haben natürlich in-house ein Team, was sich drum kümmert, um die Kooperationen, die sind im Kontakt. Wenn wir mal eine Kampagne haben, beispielsweise ein Produkt, was wir launchen und wir brauchen dort Unterstützung, tauschen die sich mit dem Management oder den InfluencerInnen aus, schreiben denen, sagen, hey, wir haben was Cooles. Was wir ein bisschen anders machen ist, dass die Kooperationspartner sich selber die Produkte aussuchen können. Also wir sagen jetzt nicht, okay, du hast gerade neu bei uns gesigned, hier ist Erdbeerchips, die müssen wir gerade pushen, die bekommst du, sondern die Bestellungen können dann selber getätigt werden. Ja. Und die können dann für ihre Community, was ja auch unser Wunsch ist, dass die in ihren Communities unsere Produkte zeigen, dann selber aussuchen, was dort am besten reinpasst und die Bestellung dann entsprechend tätigen.
Was für Inhalte geht's so? Viele Rezepte zum Beispiel habe ich gesehen. Einfach Produkt, Konsum, Präsentation, was gibt's da so? Was war das Erfolgreichste zum Beispiel? Das erfolgreichste Posting in Bezug auf Interaktion. So als Beispiel für Content, der funktioniert.
Ja, also auf unserem eigenen Kanal, das kann ich sagen, das war die Kooperation mit Fit Green Mind. Da haben wir im vergangenen Jahr die Veganuary-Kampagne mit ihr gefahren. Da hatten wir auch Produkte, die wir zusammen mit der Rügenwalder Mühle gelauncht haben. Das waren so Fleischersatzprodukte damals noch. Da haben wir mit ihr Rezeptcontent erstellt, haben uns zwei Gerichte überlegt, haben das mit ihr dann auch gepostet. Das hat super funktioniert. Oder jetzt vor ein paar Wochen erst hatten wir eine Kollaboration, da hat sie unser Café in Berlin-Mitte übernommen, hat dort gearbeitet, hat auch ihre eigenen Rezepte mitgebracht. Gab es dann Fit Green Mind Sandwiches, die sie dort verkauft hat oder wir zusammen mit ihr. Und dann haben wir auch mit ihr zusammen Content erstellt. Und das funktioniert natürlich super gut, wenn du eine Community hast von einer Creatorin, die uns als Brand super lange kennt. Und wir als Brand kommen auch noch dabei, haben unsere eigene Followerschaft, die vielleicht aber die Creatorin noch nicht kennt. Das funktioniert super gut. Das gibt eine Synergie und dann auch ein entsprechendes Engagement.
Ist das in erster Linie mittlerweile Video bei euch, fast ausschließlich, oder habt ihr weiter auch viel Fotomaterial, das ihr ausspielt?
Wir haben primär Video, würde ich schon sagen, dass der Fokus drauf, gerade die Reels, die wir posten, bringen natürlich die größte Reichweite und was fast noch wichtiger ist, du erreichst damit die Leute, die dir noch nicht folgen. Wenn du nur einen Karussellpost machst, ohne Musik, was wir als Brand nicht dürfen, erreichst du nur in Anführungszeichen deine Followerschaft. Was wir natürlich wollen, ist unsere Reichweite so groß wie möglich zu gestalten. Dementsprechend ist es viel Real-Content über Use Cases, Produktlaunches, mal auch eine neue Listung im Retail beispielsweise, wenn die stattfindet. Und natürlich haben wir auch trotzdem diese Standard-Canva-Designs, die auch jede Brand hat, um Engagement zu schaffen, Formate. Manchmal machen wir auch Umfragen, wenn wir sagen, okay, wir haben ein neues Produkt, was wünscht ihr euch, welche Geschmacksrichtung? Oder wir können kleine Umfragen machen zu, welche Creator stellst du dir vor, würden gut zu unserer Brand passen? Dann fragen wir nach, unsere Community, und dann kriegen wir auch in der Regel ein cooles, klares Bild, was uns als Marketing hilft. Und das allein als Kanal zu haben, ist für uns als Brand super, super wertvoll. Du kriegst direktes Feedback von deiner Community, von deinen KundInnen und kannst danach dann Produkte entwickeln, Kooperationen eingehen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
So ein Nebenkanal ist LinkedIn, ist das eher, aber nicht so richtig corporate, weil ihr habt ja auch einen Schwenk zu euren Produkten, habe ich den Eindruck. Wozu ist LinkedIn bei euch da? Da macht ihr jetzt nicht so viel, muss man sagen.
Ich weiß nicht, so 1 bis 2 Posts pro Woche haben wir da ungefähr. Okay. Also ist schon nicht so wenig. Ich glaube, jetzt gerade sind wir bei 75.000 Followern.
Hat die Übersicht mir weniger ausgespuckt.
Ja, nee, das ist schon okay. Das ist jetzt kein primärer Kanal, wo wir jetzt super, super viel rein investieren, das stimmt. Aber wir haben, dadurch, dass bei Koro so viel passiert und wir so viele Geschichten haben, die wir erzählen können, von neuen Listungen über das, was im Dachmarkt und natürlich auch international passiert. Also wir sind auch in Frankreich und Italien mittlerweile sehr, sehr stark und die Niederlande, das sind so die drei Kernmärkte neben der Dachregion, wo Koro aktiv ist. Da haben wir natürlich auch Kooperationen in Frankreich. Teddy Riner kennt man vielleicht, das ist so, oder in Deutschland kennt man den nicht so sehr, das ist so der Dirk Nowitzki, kann man vergleichen. In Frankreich sind Judokan, Olympiasieger, den wir dort zum Beispiel auf einer Bar drauf haben, auf einer Proteinbar. Oder wir haben in Italien Bebe Vio beispielsweise oder Cucina Botanica, so rum. Also auch große Creator, die wir dort verwenden, mit denen wir zusammenarbeiten, um dort in die Märkte reinzukommen. Niederlande sind wir seit einem Jahr ungefähr in Albert Heijn, in einem großen Retailer unterwegs. Ja. Also auch diese Märkte, da passiert super, super viel. Und das versuchen wir auch auf LinkedIn zu bringen, damit eben nicht nur der Dachfokus da ist und wir das kommunizieren, sondern...
Also auch so Expansion.
Genau, ja.
Ja, aber sicherlich auch, ihr wächst schnell, hast du gesagt, auch in Bezug auf Mitarbeitende. Mhm. Auch Employer Branding.
Ja,
absolut. Kanal sicherlich.
Ja, Employer
sehr
Branding.
Sehr stark.
Employer Branding, es geht in alle Richtungen, auch im Retail. Natürlich sind dort viele Leute auch im Handel, Einzelhandel unterwegs, die unsere Posts dann schauen, die sehen, was dort passiert. Employer Branding ist sicherlich ein Thema. Und wir haben da, wie gesagt, wir haben super, super viele Geschichten, die auch natürlich B2B-Themen sind und die wir dann auch darüber kommunizieren.
Ihr feiert in diesem Jahr 12 Jahre Koro. Macht ihr recht groß. Fand ich ganz originell. Ist ja nicht ein runder Geburtstag.
Ja.
Aber warum nicht mal auch ein Dutzend groß feiern?
Genau.
Wie viele Jahre davon warst du jetzt dabei?
Ich bin seit 5,5 Jahren dabei.
Ja. Du bist in der Pandemie.
In der Pandemie bin ich gejoint, genau.
Zu dem Laden, zu Koro gekommen. Wie kam das? Was war so dein Touchpoint zu Koro?
Ich habe die Marke über eine Influencer-Kooperation kennengelernt, witzigerweise, und habe damals nach der Uni ja nach einem Job gesucht, nach einem Praktikum bin ich dort eingestiegen, kam eigentlich aus dem Journalismus und habe mir vorgenommen, das eigentlich auch zu verfolgen. Das war in der Pandemie recht schwierig und so bin ich dann zum Podcast-Marketing eigentlich gekommen, das wollte Koro damals machen, haben wir dann irgendwann wieder eingestellt, dann ist es Social Media geworden. In der Anfangszeit haben wir alles gemacht, da war es noch ein kleines Team, da habe ich von Design, Brand, Sponsoring, PR, haben wir wirklich alles gemacht. Und dadurch, dass die Marke dann so groß geworden ist, habe ich mich dann irgendwann spezialisiert auf Social Media. Habe dann vor gut 3 Jahren jetzt das Team übernommen, habe das ausgebaut.
Cool. Und warst du schon Food interessiert oder die Branche sagt dir gar nicht?
Gar nicht. Nee, damals noch gar nicht. Ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu.
Also aus Westfalen, aus Bielefeld kamst du, ne?
Ich habe in Bielefeld studiert.
Warst du noch
studiert.
Berlin oder war das auch
so? Nee, gar nicht. Ich habe einfach geschaut. Ich fand die Brand super interessant. Ja. Damals war das natürlich noch mehr Startup, als es heute ist. Wir sind immer noch sehr agil, würde ich sagen, immer noch sehr flexibel in dem, was wir machen, wie wir arbeiten. Aber damals war das natürlich noch mehr Startup, noch mehr viel Hands-on und man konnte viel ausprobieren, das war eine Spielwiese und das hat mich eigentlich abgeholt, diese kreative Freiheit, die wir immer noch haben, muss ich sagen, wenn ich mir unseren Brand-Account angucke, dann haben wir ja super, super viel, was wir dort ausprobieren können, was wir machen können und das hat mich eigentlich damals zu Koro gezogen, das zieht mich da immer noch hin.
Was waren die Highlights in den 12 Jahren, falls du auch für die 7 Jahre, wo du nicht da warst, sprechen kannst, oder in deinen 5 Jahren vor allen Dingen?
Was waren die Highlights? Also ich glaube, einer der krassesten Momente war auf jeden Fall unser erster TV-Spot, den wir damals, also wir hatten auch früher schon 2019 so einen ganz Mini-Flight, aber der allererste große war 2023, den wir produziert haben. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe die erste kleine...
Worum ging es da, kannst du mal sagen?
Das war ein Spot, wo wir, es wurde eine Familie gezeigt, die am Tisch sitzt, sehr divers und wir haben versucht, die verschiedenen Occasions darzustellen. Es gibt irgendwie einen Aufstrich von Koro, den kannst du essen. Die andere Person mochte gerne die Cerealien. Und so haben wir dann Koro als Brand, es ging vor allen Dingen uns als Brand darzustellen.
Für die ganze Familie auch.
Genau, für die ganze Familie, darum das darzustellen.
Und das war im linearen TV, richtig,
genau.
Richtig im Fernsehen.
Genau.
Ist dann doch irgendwie auch für digital affine Menschen immer mal wieder was Besonderes und ein Highlight,
Wenn
man so in klassischen Plattformen, klassischen Formaten, Kanälen erscheint.
Auf jeden Fall, da kommt auch wenig dran vorbei. Natürlich ist Fernsehen, lineares Fernsehen immer noch irgendwie ein interessanter und relevanter Werbekanal für uns.
Ihr habt dieses Jahr ja auch wieder eine Kampagne da
gefahren. Genau, ja, wir sind auch dieses Jahr wieder im TV, haben dort auch einen Spot und ja, da, also man kommt um die Reichweite nicht drum rum und wie gesagt, natürlich ist gerade da der Fall, dass wir eine ältere Audience erreichen, die vielleicht nicht auf TikTok und Instagram unterwegs ist, für die unsere Produkte aber trotzdem interessant sind. Und deswegen macht auch TV im Mix total Sinn.
Ihr habt dieses Jahr da in der Kampagne das Stichwort, seid ihr stark auf Stichwort Snackification gegangen. Was, worum geht's da genau? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist einer der Momente, die kulturell einfach immer wichtiger werden, so dieses Snacken zwischendurch. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir irgendwie alle dreimal am Tag irgendwie am Tisch sitzen und frühstücken, haben ein Mittagessen oder ein Abendessen, sondern Menschen snacken einfach immer mehr unterwegs, weil sie unterwegs sind, busy sind, bei der Arbeit, bei uns im Büro, wenn du dort vorbeikommst, da wird den ganzen Tag nur gesnackt. Also es ist so ein Moment, den einfach jeder kennt. Und deswegen ist dieses Produkt Snack, in welcher Form auch immer, Trockenfrüchte, Energy Balls, Proteinriegel, einfach was kulturell immer wichtiger wird und was wir natürlich als Brand da wieder schon gut aufgestellt sind. Einfach
das ist ein Trend, der sich durchaus in den letzten Jahren immer mehr verstetigt hat. Ne?
Genau, ja, das ist so. Wenn du unterwegs bist morgens und gehst erst zur Gym, dann gehst du bei DM Rossmann vorbei, nimmst dir einen Riegel mit oder du gehst nach der Arbeit nach Hause und hast irgendwie schon Hunger, dann hast du vielleicht irgendwie einen Energy Ball mit oder irgendwie Nut Butter Cups oder sowas. Also es wird mehr gesnackt als früher und deswegen ist das für uns natürlich relevant.
Ab und zu gibt es auch mal Pannen, was ich ganz lustig fand. Für euch wird weniger lustig. Habt es 2023 ins Bordbistro geschafft, bei der Deutschen Bahn mit eurem Haferriegel. Nur fehlte auf eurer Verpackung das Logo. Hervorragender Touchpoint zu vielen, vielen Reisen. Wie konnte das passieren, frage ich mich.
Ja, das fragen wir uns auch. Also das war tatsächlich ein sehr großer Fauxpas. Das ist ja der Worst Case. Du hast ein Produkt in einer coolen Platzierung. DB, jeder sieht das, der mit der Bahn fährt. Da bringen wir das ins Bordbistro und sehen, okay, das Logo fehlt. Das Schöne, finde ich, den Twist, den Koro reingebracht hat, den wir mit reingebracht haben mit dem Reel, dass wir uns erstmal wirklich gefragt haben, wir haben wirklich erstmal gefragt im Unternehmen, wie konnte das passieren? Wir wussten das nicht. Wir haben im Bordbistro diese Karte gesehen mit dem Bild von diesem Riegel und dachten, warum hat die Bahn das denn rausgefotoshoppt? Irgendwie, wie kann das denn passieren? Warum haben die unser Logo rausgenommen? Und dann haben wir dann intern geguckt so und dann, ja klar, am Ende das Design, das wir rausgeschickt haben, hatte kein Logo. Das war ein super wichtiges Projekt. Da haben 8 Leute drauf geguckt, dass dieses Design schön ist, was wir extra neu gemacht haben. Und keinem ist aufgefallen, dass dieses Logo gefehlt hat. Und dann haben wir geschaut, wie können wir da irgendwie eine coole Story draus machen, haben die Geschichte erzählt von, okay, da saßen 8 Leute im Raum, haben das neu gemacht, Logo fehlte und haben das versucht natürlich irgendwie authentisch und witzig und nahbar rüberzubringen und es hat auch gut funktioniert. Presse hat sogar dieses Reel aufgegriffen, was wir dann gepostet haben. Das ist natürlich irgendwie der Best Case, dass du aus einem Fehler so einen Twist machst, dass es auch irgendwie authentisch und sympathisch rüberkommt.
Also ironisch heitere Krisenkommunikation via Social Media.
So muss man das machen. Ich glaube auch da, es ist ein Startup-Ding, so ein eingesessenes Unternehmen hätte vielleicht gedacht, boah, wie können wir den Schaden begrenzen? Wir haben uns überlegt, der Fehler ist da, wie können wir das irgendwie so machen, dass wir was Witziges daraus machen und die Geschichte irgendwie witzig erzählen, wie sie auch passiert ist.
War, um da mal in der Branche zu bleiben, der Zug schon abgefahren dann bei der Bahn oder konnte der neue Charge nachliefern, sodass noch Logo-Verpackung in die Züge kam?
Nee, der Zug, ja, guter Witz, der ist dann nicht abgefahren.
Lag jetzt auf den Gleisen.
Der lag, genau. Nee, wir sind immer noch in der Bahn gelistet. Also wir, ich glaube, die haben uns verziehen, dass wir da so ein Fauxpas hatten. Und
Können ja der Bahn, ja, mit Coro wird es mehr gekauft sicherlich, aber sonst ist genau. Fail sicherlich eher für euch als für die Deutsche Bahn.
Genau, ja, als Fail eher für uns und nee, wir sind nach wie vor dort gelistet und du kriegst nach wie vor unseren Riegel dort, ja.
Also es hätte ja sein können, es ist eine kurzzeitige Kooperation eher aus Marketinggründen oder langzeitiger Partnerschaft mit der Bahn in den Bordbistros.
Genau, also wir sind nach wie vor da gelistet, wir schauen natürlich überall, dass wir unsere Produkte unterkriegen, ob du jetzt, wie gesagt, im Handel unterwegs bist und eben bei der Bahn, wir versuchen überall dort, wo gesnackt wird, auch präsent zu sein und da ist die Bahn natürlich keine Ausnahme.
DFB hast du auch erwähnt. Du hast vor einiger Zeit eine Partnerschaft, eine Aktion. Immer wieder oder immer noch? Oder wie ist da, habt ihr da weiter im Verhältnis?
Das war eine Kampagne damals zur EM. Genau, da
24,
haben wir, genau, 24. Aktuell planen wir da nicht, das zu verlängern oder das nochmal zu machen. Das war natürlich einfach den Moment, EM mitzunehmen und wir haben geschaut, wie können wir ja einfach da eine breite Audience erreichen. Das war eine Kampagne, genau, die haben wir damals gemacht, auch mit TV-Sport und ja, Social Media natürlich Unterstützung. Da hatten wir dieses Produkt, diese Snacking-Box, die es dazu gab. Aber nee, aktuell wird da keine Wiederholung geplant.
Wenn die Jungs ein paar Riegel mit ihren großen Teich nehmen, könnt ihr auch helfen.
Ja, na? Also schauen wir sind ja relativ flexibel, wenn das passt und wir denken, dass da wieder dass da nochmal eine Kooperation sinnvoll ist von beiden Seiten. Klar, schauen wir uns das wieder an.
In Berlin, du hast schon mehrfach gesagt jetzt, betreibst du auch ein Café in Mitte. Das Coro Café, das ist sozusagen euer Offline-Marketing-Kanal, sage ich jetzt mal. Was und auch Spot ja für Produktion, was passiert da so alles und seit wann gibt's das und wie kamt ihr auf die Idee, auch ein Café, ein eigenes Café ist ja nicht ganz gewöhnlich, als Marke zu gründen.
Stimmt. Nee, wir sind darauf gekommen, weil wir gerne diesen Offline-Touchpoint hätten. Das haben wir seit, ich glaube, 2023 haben wir das Café schon. Das ist nichts, was, wo wir denken, dass es Umsatz generieren soll oder dass es irgendwie was ist, was super, super krass skalierbar ist. Wir haben es auch in den anderen Ländern. Also es gibt mittlerweile auch in Milan, in Italien und auch in Paris jetzt ein Café, ein Coro-Café, wo du reingehen kannst. Warum haben wir das gemacht? Weil die Offline-Experience von, du siehst dort einen Shelf mit den Produkten, du kannst dort hingehen, kannst dir das angucken. Wir haben auch Produkte selber, die dann in den Café Kaffeeprodukten drin sind, also in den Sandwiches zum Beispiel findest du ein Pesto oder du kannst dort ein Porridge bekommen mit ein bisschen Nussmus drauf. Das ist super schön und das wird auch gut angenommen und wir haben eben die Möglichkeit Offline-Activations dorthin zu verlängern. Zum Beispiel haben wir im Winter mit einem Running Club eine Kooperation gehabt, die sind durch Berlin gelaufen und am Ende war das Finish dann im Coro Café. Da haben dann alle einen Kaffee getrunken, haben dort ja Produkte mitgenommen oder eben Kooperationen wie mit Fit Green Mind, wovon ich eben schon gesprochen habe, dass wir dort das Café haben und konnten sie einladen. Ihr Wunsch war es immer, ein eigenes Café zu betreiben. Wir haben gesagt, hey, guck mal, wir haben schon eins. Magst du das nicht mal bei uns ausprobieren? Und haben dort ihr dann die Möglichkeit geboten und ja, haben über das Café einfach so viele Möglichkeiten, Offline-Aktivierung in Berlin zu verlängern und natürlich auch Kundinnen-Feedback einzuholen. Also wenn dort was getastet wird, was vielleicht gut schmeckt oder nicht so gut, dann kriegen wir das vor Ort direkt mit.
Und also können ein bisschen dann, Test.
Genau, auch ein bisschen Labor Test. Auch. Könnten wir auch, genau. Ja. Und ja, war bisher eine super Investition. Und wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo wir denken, das wird jetzt deutschlandweit zumindest in naher Zukunft groß ausgerollt. Aber als Brand-Touchpoint das offline zu haben, ist super sinnvoll. Ja.
Kommen wir dann nochmal zu dem Love-Brand- und Fanbase-Aspekt. Gibt's da viele Fans, die jetzt nach Berlin fahren und sagen, ich muss ja unbedingt auch ins Coro-Café?
Ja.
Oder ist das doch eher die Ausnahme und ist einfach normale Nachbarschaft und Café-Laufkundschaft, die ihr da habt?
Ja, sowohl als auch. Natürlich sind wir da direkt in der Nähe vom Alexanderplatz. Dementsprechend hast du da viele TouristInnen, die da vorbeikommen. Das ist klar. Wir haben aber auch Leute, die dort gern und regelmäßig vorbeischauen. Oder gerade wenn wir dort Aktionen haben, Events, dass dort auch Leute extra deswegen vorbeikommen. Dann kriegen wir Nachrichten von, hey, schade, dass ihr das an dem Wochenende macht. Da bin ich gerade nicht in Berlin, sonst wäre ich vorbeigekommen für dieses und jenes Event. Das passiert schon, nicht im Riesenrahmen, aber klar, das passiert. Und da haben wir schon eine Fanbase und natürlich die Produkte, die wir verkaufen, sind hochwertig, schmecken gut, glaube ich. Und wenn du die in der Mittagspause in einer Lunchbowl hast oder in einem Sandwich oder so, wird das natürlich gut angenommen.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist auch nicht dein Turf, aber zum Abschluss und um das Ganze ein bisschen 360 Grad zu machen, gehen wir nochmal darauf ein, PR, Pressearbeit. Kam noch gar nicht zur Sprache, gibt's aber auch bei euch, oder?
Haben wir auch, genau, haben wir ja zum großen Teil Inhouse. Für ein paar Dinge haben wir natürlich auch Agenturen, für sowas wie Krisenkommunikation oder wir haben natürlich keine Krisen, aber wenn wir welche hätten, haben wir natürlich auch da eine Agentur oder für.
Oder reagiert ihr auch mit Social, wie man sieht.
Genau, ja, auch da haben wir gemerkt, dass nur, wenn was passiert, dass wir dann in die offene Kommunikation gehen können, dass wir auch da sehr transparent kommunizieren. Genau, aber PR ist natürlich für uns auch ein super wichtiger Kanal, ob das noch Print ist, in Magazinen aufzutauchen, ob das irgendwie Consumer Press ist oder ob das eben Corporate Comms Themen sind. Bei Coro passieren viele Geschichten und die wollen wir natürlich auch über PR verlängern, wo immer möglich.
Fachmagazine eher oder Fachmedien, Fachplattformen aus dem Food-Bereich?
Sowohl, genau, so Lebensmittelzeitungen, aber wir freuen uns natürlich auch über einen Artikel im Handelsblatt. Also da ist von bis alles dabei, auch ein bisschen Lifestyle, wenn wir dort unterwegs sind, ein neues Produkt haben, was häufig auch eben zu diesen Hype-Themen passt, wie Protein oder Ballaststoffe. Die werden dann natürlich auch dort aufgegriffen und da sind wir eigentlich relativ breit auch vertreten.
Wunderbar, mein lieber Thomas, dann wünsche ich euch und dir für die nächsten 12 Jahre, falls du noch so lange da bist, bei Coro nur das Beste.
Danke.
Irgendwann, der im Podcast hat auch der deutsche bekannte Börsenexperte Christian Röhl schon die Coro-Aktie angedeutet. Schauen wir mal, ob du das noch erlebst. Könnte sie ja lohnen. Auch. Auf jeden Fall toll, dass du da warst. Hat uns viel Freude bereitet. Euch auch, hoffe ich. Denke ich fast. Und wenn ihr Freude an unserem Comeback gehabt habt, schaut die nächsten Folgen. Ihr werdet nicht so lange warten müssen und hört die nächsten Folgen. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal aus Berlin. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerabend.de.